Ich nehme einem spielenden Kollegen sein elementarstes Bestandteil, seine Ausdrucksfähigkeit. Ich nehme ihm seine Stimme, aber dafür kriegt er meine.
Ja.
Und das ist, ich empfinde das auch als eine sehr große Verantwortung.
Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und auch in dieser Folge stelle ich dir wieder einen neuen Beruf vor, damit du besser beurteilen kannst, ob dieser Job etwas für dich wäre. Dazu interviewe ich einen wunderbaren Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht darüber hinaus auch noch mit seinem Lebensweg oder seinem Charakter inspirieren kann. In diesem Interview spreche ich mit Sascha Zambelli, einem Schauspieler, Hörbuch- und Synchronsprecher. Erst nach dem Gespräch ist mir wirklich bewusst, was für eine Kunst und ein Handwerk das ist. Wir unterhalten uns darüber, wie solche Aufnahmen ablaufen und wie er durch viel Üben und tolle Kollegen gutes Synchronsprechen gelernt hat. Er erzählt uns spannende Geschichten über seine Jahre am Theater vorher und wie er auf die Idee kam, ins Sprechen einzusteigen. Und wir sprechen auch darüber, wie sich der Beruf durch die künstliche Intelligenz verändert hat und auch in Zukunft weiter verändern könnte. Das und noch viel mehr erfährst du in diesem Interview von Sascha. Ich freue mich heute im Interview, Sascha Zambelli zu Gast zu haben. Er ist oder war bisher hauptsächlich Hörbuch- und Synchronsprecher. Du machst auch noch ein paar andere Sachen, vielleicht kommen wir dazu auch noch. Aber
ja. Darauf
würde ich gerne den Fokus dieser Folge legen, weil ich das sehr spannend finde. Erstmal herzlich willkommen.
Dankeschön und danke für die Einladung und fürs Hiersein.
Ja, gerne. Ich denke, unter Hörbuchsprecher können sich die meisten Leute was vorstellen. Synchronsprecher, ist das richtig, wenn ich sage, das sind die, wenn ein Film in USA oder Indien oder sonst wo aufgenommen wurde, die den Film dann auf Deutsch quasi übersetzen oder die Stimmen übersetzen?
Jein. Also im Endeffekt, wir stehen ganz am Ende dieser Kette. Wir übersetzen natürlich nicht selber, sondern
ja. Wir
sind dann die deutschen Stimmen von.
Ja, ja.
Und alles andere, was dazugehört, das ist zum größten Teil schon vorher gemacht worden, nämlich eben die Übersetzung, die unter dem Aspekt, dass alles halt eben auf das, was die Münder unserer Originale tun, dass halt eben die Übersetzung da drauf passt.
Also, ja.
Du merkst schon, die Schwierigkeit ist es, die deutsche Sprache, die ja aus sehr vielen Silben besteht, zum Beispiel auf das amerikanische Englisch zu packen, das aus sehr wenig Silben besteht im Vergleich zum Deutschen.
Ja.
Und das machen dann alles die Übersetzer, Übersetzerinnen, Dialogbuchautorinnen und so weiter und so fort. Meistens geht das sogar Hand in Hand. Meistens sind das diejenigen, die dann auch die Regie führen.
Mhm.
Und uns, ich habe irgendwann gelernt, also wir sind nicht Synchronsprecher und Sprecherinnen, sondern wir sind Synchronschauspieler und Schauspielerinnen. Und
ja. Das
ist, irgendwann merkt man das auch selbst, wo man sagt, ja natürlich, also man spielt, aber ich verzettel mich gerade. Also die führen uns dann zu einem guten Ende.
Ja, okay. Vielleicht vorher schon mal so als Rundumblick, wofür wird das alles gebraucht? Das sind ja nicht nur Filme, oder?
Nein, das ist, also wenn wir in dem Genre bleiben, dann sind das natürlich auch Serien, dann gehören natürlich genauso gut Animationsserien auch dazu,
ja. Genauso
wie Animationsfilme. Weiterhin wird der Bereich des Synchronschauspielers, ich gender jetzt mal nicht, natürlich bei Computerspielen genutzt. Und ich sage mal, eine artverwandte Geschichte, da geht es dann aber nicht mehr darum, dass man exakt die Lippen trifft, sondern dann geht es tatsächlich um die Grundstimmung und um die Information, ist zum Beispiel das Voice-Over bei Dokumentationen. Das heißt,
ja. Man
hört noch das Original
ja. Und
dann setzt sich die deutsche Stimme gewissermaßen drauf.
Mhm. Ja, spannend. Und gibt es irgendwelche bekannten Filme, Serien oder sowas, wo du mitgewirkt hast?
Ja, es gibt tatsächlich ein paar. Aber also um es vorweg, also diejenigen, die sagen, ah, Zambelli, wenn ich jetzt gegoogelt oder sonst was werde, ich bin nicht die deutsche Stimme von, und hast du nicht gesehen. Ich bin aber eine deutsche Stimme, die tatsächlich in einigen Serien immer wieder anzutreffen ist. Doctor Who ist eine dieser Serien, in denen ich zum Teil auch in den Classics ein paar Rollen synchronisiert habe. Ich war quasi in der letzten Staffel von David Tennant. Ich war in der letzten Staffel von David Tennant dabei und durfte ihn als außerirdischer Ute Sigma in seine nächste Inkarnation, nämlich zu Matt Smith, überführen gewissermaßen. Das war ein großartiger Moment, weil tatsächlich diese Aufnahme auch die letzte Aufnahme dieser Staffel war. Also tatsächlich, damit ging im Prinzip die Ära Tennant zu Ende, dass der später nochmal wiederkommen sollte. Das hat damals keiner geahnt. Und als ich dann diesen letzten Satz so eingesprochen hatte, wie ihn die Regisseurin unbedingt haben wollte, dann war, es war wirklich für einen Moment war Stille. Alle waren so ergriffen und sagten so, ja, jetzt ist es zu Ende. Jetzt kommt der Nächste.
Ja.
Und von Matt Smith als Doktor wusste man noch gar nichts. Es ist der 10. Doktor. So, David Tennant war der 10.
Okay.
Das ist zum Beispiel eine Serie oder eine Serie, in der ich auch wirklich geradezu stimmlich mit verschiedensten Rollen und pro Staffel auch wirklich mit tollen Episodenrollen zu Hause bin. Das ist Ripper Street, eine Krimiserie, die im viktorianischen England spielt, kurz nach den Ripper-Morden in Whitechapel, wo aufgrund dieser Morde im Grunde genommen eine neue Polizeidienststelle, könnte man sagen, ins Leben gerufen wird und die dann halt eben versucht, diesen neuen Art von Morden, von Verbrechen gerecht zu werden, indem sie auch versucht, neue Ermittlungsmethoden und auch Untersuchungsmethoden, also bis hin zu einer Forensik, zu etablieren. Sehr spannend, sehr schön anzuschauen und toll gefilmt. Und bei toll gefilmt, und damit mache ich jetzt bei den Serien den Sack zu, ist Orphan Black. Eine kanadische Mystery-Serie, die es wirklich in sich hat, die man auch Jahre später tatsächlich gerne ein zweites oder drittes Mal schauen kann. Mhm. Einfach weil die so dermaßen gut gespielt, gefilmt und erzählt ist.
Ja, spannend. Ist jetzt leider nichts dabei, was ich kenne. Doctor Who habe ich mal geguckt, aber ich weiß tatsächlich nicht, wer David Tennant ist. So viel habe ich nicht geguckt.
Ja.
Ist auch viele Jahre her, muss ich sagen.
Wenn wir jetzt beim sprechenden Bereich blieben, es gibt eine Handvoll sehr, sehr schöner Hörspiele bei Contendo. Contendo ist hauptsächlich im Streaming-Bereich zu finden und bei Holysoft ebenfalls sehr viel im Streaming-Bereich. Und dann natürlich das Gruselkabinett von Titania Medien, die auch tatsächlich noch CDs machen. Also für diejenigen, die sagen, nein, ich will nicht nur streamen, ich will etwas Haptisches, da ist dann Titania Medien mit all ihren Sachen, die sie anbieten. Also die bieten, wie gesagt, das Gruselkabinett an. Die haben aber auch eine ganz, ganz tolle Sherlock Holmes-Reihe. Und ich bin da, ja, auch bei den Grimmschen Märchen bin ich dort zu finden.
Okay. Und wenn wir jetzt erstmal beim Synchron sprechen, vielleicht, wenn du da jetzt zu so einem Studio fährst und so eine Aufnahme machst, wie sieht das aus? Also wer ist da anwesend? Was macht ihr? Also ihr werdet ja wahrscheinlich nicht am Schreibtisch sitzen und einfach in ein Mikro sprechen, oder?
Nein, das nicht. Also das ist technisch schon ein bisschen aufwendiger. Tische gibt es da in der Regel gar nicht, weil wir haben die Texte mittlerweile durch die Bank weg im digitalen Bereich. Das heißt, es gibt große Tablets oder iPads, die so vor einem stehen. Es wird sehr gerne im Stehen gesprochen, nicht im Sitzen, weil man da auch sich bewegen kann und die Körperlichkeit, die das zu synchronisierende Original mit sich bringt, doch zu einem gewissen Maße, ich sage mal, nachbauen, nachstellen kann.
Das denke ich mir.
Weil das ist, es ist einfach ein Unterschied, ob jemand direkt, also frontal zu jemandem spricht oder ob jemand über die Schulter zu jemandem spricht. Die Stimme hört sich direkt anders an. Das habe ich gerade gemacht. Und den Raum, den Platz braucht man natürlich. Und dann ist es ganz gut, wenn da nichts ist, wo man hängen bleibt oder sich anstößt. Passiert mir aber trotzdem, weil es gibt genug Dinge, wo ich mich anstoße und hängen bleibe.
Ja.
Aber das ist mein persönliches Talent. Ansonsten sind das natürlich komplett schallisolierte Räume. Das heißt, da dringt kein Geräusch von außen ein und gleichzeitig ist das eine vollkommen trockene Akustik. Das heißt also, es gibt nichts in dem Raum, das mitschwingt. Es gibt keinen Hall, es gibt gar nichts. Also es ist ein Ja, sehr, 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 sehr trockener Raum und es ist immer ein klein wenig irritierend, dann in einem solchen Raum zu stehen, weil ja, normalerweise bewegt man sich halt eben nicht in solchen Räumen.
Ja.
Und alles, was dann, ich sag mal, an Raumeffekt dazukommt, das macht die Mischung.
Mhm.
Das heißt...
Also auch wenn der Schauspieler gerade draußen rumläuft, das
genau,
wird alles technisch eingebaut.
Okay. Und so, das ist... Also, ja, es ist schwierig. Es sind ganz viele Pferde, die da eigentlich aufgezäumt werden. Es ist gewissermaßen eine Kutsche mit vielen Pferden. Also so dieses Synchron, Synchronsprechen, Synchronschauspielen. Wir haben, um auf die Studiosituation zu kommen, wir haben auf alle Fälle das Original. Das heißt also, wir sehen das Original. Wir sehen, wenn es sich um eine Rolle handelt, die ein bisschen größer, ein bisschen kompakter ist, sehen wir auch durchaus ein oder zwei Szenen mit Begleitung der Regie, die uns dann etwas dazu erzählt, zum Charakter, zu dem, was der Film als solches ist,
ja,
wo da die Reise hingeht und so weiter. Also wir werden mit sehr viel Insiderwissen innerhalb sehr kurzer Zeit vollgestopft und kriegen dann im Grunde genommen einmal die Originalsequenz vorgesetzt. Manchmal, wenn die Regie sagt, okay, das ist wichtig, wirklich im gesamten akustischen Kontext, das heißt also alles, was da an Nebengeräuschen ist, bis hin zu möglichen Effekten und sogar Musik, damit man eventuell eine Stimmung auffängt, mhm, einfängt und dann bei der Aufnahme in die Stimme, in die eigene Stimme reinbringt und das dann überträgt. Und ansonsten ist es eigentlich so, dass es lebe die digitale Technik, dass dann halt eben die eigene Stimme, um die es dann geht, also die zu synchronisierende Stimme, dass die in den Vordergrund geholt ist. Damit man sich halt eben primär auf das konzentrieren kann, was macht der Schauspieler da mit seiner Stimme.
Ja.
Weil das ist ja quasi meine Aufgabe.
Ja.
Also das ist auf der einen Seite, ich nehme einem spielenden Kollegen ein elementares oder sein elementarstes Bestandteil, seine Ausdrucksfähigkeit, nämlich seine Stimme. Ich nehme ihm seine Stimme, aber dafür kriegt er meine.
Ja.
Und das ist, ich empfinde das auch als eine sehr große Verantwortung.
Ja.
Also tue ich das, was ich kann, um mich der Vorlage so gut wie es geht nicht nur anzunähern, sondern dem zu entsprechen.
Ja.
Und das gelingt dann in dem Moment, wenn im Kino oder vom Fernsehen die Menschen sitzen, das Publikum sitzt und nicht mehr darüber nachdenkt, dass das eine Synchronfassung ist, sondern man nimmt das alles so hin, wie man das hört.
Ja.
Also das ist das Ziel im,
ja,
Endeffekt. Und das ist tatsächlich auch ein sehr großes Glück, so etwas,
ja,
zu empfinden oder empfinden können zu dürfen, wenn man dann wirklich weiß, okay, wir haben das geschafft. Und wir, das ist sehr bewusst, weil jetzt komme ich zum Ausgangspunkt deiner Frage zurück. Wer ist denn da noch alles? Also das ist die Regie. Regie hat meistens auch das Dialogbuch geschrieben, also hat sowieso immer eine ganz hohe Kompetenz. Die Regie führt mich, ich sage mal, durch den inhaltlichen Teil, durch den Kontext, durch die Situation der Figur, die ich dann spiele, stimmlich, und schaut sich im Endeffekt das Ergebnis an und sagt, so passt das für mich. Also das ist situativ richtig, das ist emotional richtig.
Mhm.
Dann gibt es die Technik. Die Technik, ja, achtet darauf, dass ich das Mikrofon auch richtig benutze und nicht irgendwie auf die Membran schnalze oder schnaufe. Das sind dann so Dinge, die passieren, manchmal im Eifer des Gefechts. Und die Technik ist dann halt eben auch tatsächlich dafür zuständig, um im Grunde genommen eine, ich sag mal, räumliche Rohfassung zu machen. Und man sagt, gut, der Typ steht jetzt in einer großen Lagerhalle, ich mache das gut, und dann wird ein Lagerhallenhall auf die Stimme draufgesetzt,
ja,
damit es halt eben auch tatsächlich so klingt, wie der Raum es vorgibt. Das heißt, das gehört auch zu dem dazu, was man dann guckt, okay, hat das jetzt funktioniert mit der Aufnahme, können wir die so nutzen? Und meistens im Aufnahmeraum selber sitzt dann noch der Cutter bzw. die Cutterin. Das sind dann diejenigen, die im Grunde genommen die ganzen Stimmfitzel, weil wir halt, es wird gerne Satz für Satz oder je nachdem, wenn man sagt, nee, das ist ein ganz wichtiger Gedankenbogen, dann ist das halt eben eine komplette Sequenz, die aufgenommen wird, aber seltenst über 4 oder 5 Zeilen hinaus.
Ja.
Weil dann auch das Kurzzeitgedächtnis, das macht dann eine ganz große Gerätsche und man wird dann ein bisschen fahrig und da muss man halt eben die Aufnahme nochmal machen oder halt eben doch in der Aufnahme ansetzen. Also die gucken zum Beispiel, funktioniert das, wenn eine 20-sekündige Rede besteht aus 8 Aufnahmeschnipseln, aus 8 Takes, auch zum Teil, weil sich die Kameraeinstellung ändert, weil es eine Reaktion des Gegenübers gibt und solche Sachen. Und dann ist das tatsächlich auch Aufgabe mithin des Schnitts zu schauen, passt das alles zusammen im wahrsten Sinne des Wortes. Dann wird geguckt, hat das alles eine durchgehend gleiche akustische Qualität. Dann wird natürlich darauf geschaut und gehört, ist der Gedankengang, ist der große Bogen, der letztendlich über so einer Sache drüber liegen könnte, wenn es anständig gespielt und inszeniert ist im Original, ist das meistens so. Dann gibt es halt eben so diesen großen Gedankenbogen, transportiert, also wird das transportiert, stimmt das alles?
Ja.
Das hört sich alles fürchterlich kompliziert an und ist es am Anfang definitiv auch, sodass... Naja, ich stehe, so wie jeder Anfänger, stand auch ich eine längere Zeit, also diverse Monate vor dem Mikrofon und dachte mir, wie soll ich das schaffen?
Ja.
Und irgendwann merkt man einfach, diese drei Gewerke, die da um mich drum herum sind, die sind dafür da, dass ich einfach nur spiele. Also Regie sagt mir das und das, Ton sagt mir das und das, Cut sagt mir das und das. Und ich habe da den Text und da habe ich die Situation und ich kann mich einfach nur auf das konzentrieren, wofür ich eigentlich da bin, nämlich zu spielen. Und wenn man das irgendwann mal hat, dann beginnt man sich in dieser Arbeit sehr, sehr wohl zu fühlen.
Ja, spannend. Also ich stelle es mir echt extrem herausfordernd vor.
Ich kann es nicht kleinreden. Ja, ist es. Und es ist auch tatsächlich, wenn ich eine Zeit lang zum Beispiel nur Anime-Serien, nur in Anführungsstrichen ganz fetten, nur Anime-Serien synchronisiert habe und dann plötzlich wieder vor einem Realfilm stehe, das ist, dann bin ich tatsächlich erstmal verwirrt. Weil das wiederum ein ganz anderes, also da gibt es wiederum ganz andere Dinge, auf die zu achten sind und die zu sehen und dann halt eben zu beachten sind.
Ja.
Aber bislang, ja. Und ich hoffe, es geht auch noch weiter so.
Ja, ja. Und ist Hörbuchsprechen einfacher? Also ich stelle es mir so vor.
Ja. Also es gibt einige Grundregeln für das Hörbuchsprechen. Und es gibt Hörbuchsprecher und es gibt Hörbuchsprecher. Und also tatsächlich ist die Bandbreite da sehr, sehr groß. Es ist in dem Sinne einfacher, dass man ja in einer überschaubaren Art und Weise schneller zum Endergebnis kommt, sprich also wesentlich mehr Meter macht und eine größere Wegstrecke hinter sich bringen kann als beim Synchron. Es ist eine andere Form der, ich würde sagen, Aufmerksamkeit. Ich empfinde es als von wirklich ganz, ganz großer Wichtigkeit, aber das gilt generell für das Sprechen, dass man weiß, wovon und worüber man da spricht. Also sei es als Synchronschauspieler, dass man weiß, in was für einer Situation sich die Figur, die zu synchronisierende Figur bewegt, sei es beim Computerspiel, dass man wissen sollte, also ebenfalls um die Situation wissen sollte, weil klar, der kleine geschlossene Raum und draußen das Schlachtfeld, das sind einfach vollkommen akustische Räume und Situationen. Das macht ja was mit der Stimme. Aber darüber hinaus geht es, glaube ich, beim Computerspiel vor allen Dingen auch darum, was für ein Effekt soll bei dem Spieler, der dann später das Spiel spielt, soll da erzeugt werden. Und beim Hörbuch geht es letztendlich um die Geschichte, die da erzählt wird. Und das, ja, läuft nicht, wenn man das Buch vorher nicht gelesen und auch nicht, wenn man es gelesen, aber nicht ganz verstanden hat.
Ja.
Weil, ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Letztendlich geht es ja darum, dass man das hört, dass man dem zuhört. Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn man weiß, was man sagt.
Und also ich bin jetzt im Kopf quasi immer noch beim Synchronsprechen, weil ich das einfach, wie machst du das, dich wirklich auch emotional in so eine Situation reinzuversetzen? Ich meine, du hast ja nicht mal den Kontext, den die Schauspieler, wenn sie das live aufnehmen, haben.
Ja und nein. Also das ist, ich glaube, das ist sehr, sehr lange her, oder ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in der Filmgeschichte sich etabliert hat, dass ein Film in der Kontinuität aufgenommen wird, also von Anfang bis Ende durcherzählt wird. Ich weiß, dass es Filme gibt. Ich weiß, wenn man sich dann das Making-of anschaut, dass dann ein besonderes Augenmerk darauf gelegt wird, dass dieser Film in der Kontinuität, also im Fluss der Geschichte quasi erzählt worden ist.
Ja.
Was natürlich, wenn man sich das kurz vergegenwärtigt, ein immenser Aufwand ist.
Ja, ja.
Weil das ist natürlich auch Geld, was dahinter steckt. Also man sagt sich, okay, wir haben jetzt hier die Deko 1a, das ist die Küche. In der Küche passiert die erste Szene und die 9. Szene und die 15. und die 23. bis 26. Es findet auch alles in der Küche statt. Und dann gibt es halt eben noch die Unterschiede, zu welchen Tageszeiten, wann was stattfindet. Sprich also, eine entsprechende Beleuchtung wird dann eingerichtet. Und dann wird aus Gründen der Effektivität wird das halt eben so, wir drehen jetzt alle Sequenzen, die in der Küche morgens sind.
Ja.
So, wir drehen jetzt alle Sequenzen, die in der Küche mittags sind.
Ja.
Jetzt drehen wir alle Sequenzen, nachdem der Backofen ausgebrannt ist. Und damit man so wenig wie möglich umbauen kann und ändern kann. Und das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Und als Synchronschauspieler bin ich ja in der eigentlich schon absoluten Komfortposition. Ich sehe das fertige Endprodukt.
Ja, stimmt.
Beziehungsweise ich sehe nur die Teile, in denen ich drankomme.
Mhm.
Aber ich habe eine Regie, die das fertige Endprodukt gesehen hat und mir dann auch etwas über den Kontext erzählen kann. Und das in den meisten guten Fällen dann auch tatsächlich tut. Und so kann ich das dann verorten und weiß, okay, also das ist so eine Art Film. Dort und dort geht die Reise hin. Das ist eine Pointe, die bedient werden müsste. Ich zehre im Endeffekt von meinen Erfahrungen als Theaterschauspieler letztendlich.
Ja.
Und kann vieles von dem, was ich da im Handwerk gelernt habe, im Grunde genommen 1:1 für die Arbeit im Synchronstudio anwenden.
Mhm.
So als kleines Beispiel, die berühmten W-Fragen von Stanislavski. Das ist also, wer macht was, wann und wo? Das ist so, das ist der erste Schritt des Schauspielers, Arbeit an der Rolle, um zu gucken, so, wie analysiere ich, also wie kann ich diese, was steht mir zur Verfügung, um diese Rolle zu analysieren, damit ich sie begreifen kann. Und dann gibt es die weiterführenden W-Fragen, mit welchen Mitteln und die vielleicht eine der wichtigsten Fragen, die Frage nach der Motivation, zu welchem Zweck. Und mit diesem kleinen Besteck kann man sich eigentlich im Synchron schon mal ganz gut zurechtfinden, weil da geht es letztendlich darum, dass man sehr, sehr schnell die Situation der Figur begreift, um das dann umzusetzen.
Ja.
Das ist, oder wie einer meiner sehr, sehr lieben Kollegen sagt, es steht und fällt mit der Fähigkeit der situativen Intelligenz. Ja.
Okay. Du hast jetzt schon mehrfach erzählt, dass du vor dem Synchronsprechen im Theater gearbeitet hast.
Ja.
Aber dafür hast du ja wahrscheinlich irgendeine Ausbildung oder ein Studium in dem Schauspielbereich gemacht, oder? Magst du dazu mal was erzählen?
Das ist, wie vieles in meinem Leben, nicht geradlinig und einfach verlaufen. Aber das ist einfach so. Ich habe über einen Umweg einen Zugang zu einer Hochschule gefunden, war dort zuerst tatsächlich, wer mich heute sieht, mag das gar nicht glauben, war dort hauptsächlich im Ballettbereich unterwegs, mhm, und hatte aber gleichzeitig auch schon diese Schauspielambition. Also im, ja, Grunde genommen, ich habe mit 16 gesagt, ich will Schauspieler werden. Mit 18, 19 habe ich 10 bis 12 Stunden die Woche Tanzunterricht gehabt, mhm, fand das alles sehr faszinierend und, ja, toll, habe aber auch, glaube ich, sehr deutlich gespürt, dass das wahrscheinlich nicht meine Welt wird. Und habe mich dann wieder dem Schauspiel zugewandt, habe, ich möchte die Schule namentlich nicht nennen, weil ich da okay, unter großen inneren und äußeren Protest alles, was ich dort gemacht habe, im Grunde genommen über Nacht fallen gelassen habe, habe mich dann mit Hilfe eines Freundes, also Hilfe hört sich jetzt nach großer Schützenhilfe an, aber der hat mir einfach einen sehr, sehr guten Rat gegeben, den, mhm, ich befolgt habe, und das empfand ich zu dem Zeitpunkt oder auch rückblickend immer noch als Hilfe. Ich bin an ein wirklich tolles, freies Theater gekommen, die mit dem Schauspiel in Wuppertal kooperiert haben, und habe im Endeffekt dann dort meine Ausbildung zu Ende gemacht. Mhm. Und damals, wir reden hier von 1989 bis 1993, damals gab es mehrere, ja, ich würde sagen, Institutionen, die letztendlich dafür da waren, um eine Ausbildung anzuerkennen und dann letztendlich auch die Berufsanerkennung auszusprechen. Das war, mhm, in dem Fall war es die Paritätische Prüfungskommission, die eine Bühneneignungsprüfung, also musste, konnte man bei denen ablegen, habe ich bestanden. Die Zwischenprüfung habe ich auch bestanden, und bevor ich dann zur Abschlussprüfung gegangen bin, war ich auch schon in München und hatte zu dem Zeitpunkt des Abschlussprüfungstermins dort in München, das war das Münchner Theater für Kinder, mittlerweile meine dritte Premiere gespielt und dann gesagt, ich kann nicht. Ich kann jetzt nicht nach Berlin fahren und noch eine Abschlussprüfung machen. Und später habe ich erfahren, ich hätte die dann zwar machen können, aber die Berufsanerkennung, die wurde von einer ganz anderen Institution ausgesprochen. Das war damals die ZBF, heute ist es die ZAV. Wobei ich gar nicht weiß, ob die heute noch die Berufsanerkennung ausspricht. Damals war das halt eben so. Mhm. Und dann habe ich, nachdem ich mein erstes Jahr in München gespielt hatte, ein Vorsprechen bei der ZBF und bin dann dort, das ist im Prinzip eine Untersparte des Arbeitsamtes, also spezifiziert für Theater, Bühnen und Film- und Fernsehschauspiele, eine Vermittlungsagentur, und bin dann in diese Agentur aufgenommen worden und hatte dann also quasi nach 4 Jahren des Spielens auch die offizielle Berufsanerkennung.
Das heißt, Schauspieler ist ein geschützter Begriff oder was ist dieser Beruf?
Das kann ich gar nicht sagen. Das ist, ich glaube tatsächlich, es ist kein geschützter Beruf. Mhm. Es ist, aber man braucht, irgendwo braucht man etwas, um sagen zu können, also um zum Beispiel zum Arbeitsamt gehen zu können und sagen zu können, so, ich bin Schauspieler.
Ja, ja.
Und mittlerweile gibt es natürlich die ganzen Abschlüsse von den Hochschulen per Diplom. Ich weiß gar nicht, ob ich rückwirkend eins beantragen könnte. Weil, wie gesagt, also ich habe ja den gesamten Prozess durchlaufen, ja, von Eignungszwischen bis halt eben Berufsanerkennung. Ich kenne jetzt aber keine Kolleginnen oder Kollegen, die auf ihrer Visitenkarte oder Homepage Diplom-Schauspieler stehen hätten. Ich weiß nur, dass es irgendwo wichtig ist, natürlich, ja, auch für die Anerkennung der Rentenpunkte und so, ja, weiter und so fort.
Ja.
Und wofür auch noch immer.
Okay.
Das ist Behörden und ich, wir sind nicht so.
Okay. Und wie waren so dann deine ersten Jahre als Vollblutschauspieler?
Ach, das ist, ich bin's ja immer noch. Tock, tock, tock. Ja, die ersten Jahre als Vollblutschauspieler waren sehr, sehr spannend, waren geprägt von diesem, ja, spielen, spielen, spielen. Und ja, das mache ich auch, das mache ich auch. Und dann irgendwann merken, dass man im Grunde genommen ja nicht nur eine Verantwortung für sich selber, sondern auch eine Verantwortung für seinen Beruf hat. Also es bringt nichts, in einer Saison zu allem Ja zu sagen und nach einem halben Jahr auf dem Zahnfleisch zu kriechen, hm, und zu sagen, oh, Sommerpause, ich brauche die Sommerpause. Ich habe im Endeffekt, also nach diesem ersten Jahr in München, bin ich in Gedanken wieder zu der Wuppertaler Zeit zurückgekehrt. Ich habe dort einen ganz tollen Kollegen aus dem Kölner Raum kennengelernt gehabt. Der hat dort im Mephisto in Wuppertal gespielt. Und der ist ein Schauspieler, immer noch, der schon damals im Grunde genommen von Stückvertrag zu Stückvertrag, von Teilspielzeit zu Teilspielzeit quer durch den deutschsprachigen Raum gereist ist, von Theater zu Theater, und sagte, das wäre unglaublich faszinierend, einfach die Häuser kennenzulernen, die Menschen kennenzulernen und. Und dann meinte er auch, und es ist halt eben erschreckend, wenn man zu Beginn der Spielzeit in einem Haus ist und da sind sie alle voller Kraft und Elan, und dann kommt man wieder, weil man hat halt eben den Vertrag für dieses eine Stück, das dann auch im Frühjahr nochmal gespielt wird. Das heißt, die Weihnachtssaison mit dem Familienstück ist durch. Und das, also alle, insbesondere die Kolleginnen und Kollegen, die da gespielt haben, kriechen mit müden, toten Augen auf dem Zahnfleisch, weil die jetzt schon nicht mehr können. Mhm. Und ja, da habe ich gedacht, das mache ich auch mal. Ich probiere das mal. Und das hat tatsächlich weitestgehend sehr, sehr gut funktioniert.
Ja. Also zwischendurch, ich habe es jetzt gemerkt, noch nicht ganz verstanden. Vorher warst du immer am gleichen Ort?
Ich war fast 4 Jahre in Wuppertal und dann halt eben ein Jahr lang in München.
Ja.
Und danach habe ich begonnen, eben diese Teilspielzeiten und Stückverträge zu machen. Wobei der Ehrlichkeit halber gesagt werden muss, dass dieses Jahr in München primär auch eine Teilspielzeit war. Das waren etwas über 8 Arbeitsmonate, in denen wir, und ich gehörte noch zu denjenigen, die am wenigsten gespielt haben, über 400 Vorstellungen hatten.
Boah!
Es gab auch Kollegen, die waren dann in den beiden Weihnachtsstücken drin, die sind auf über 480 gekommen.
Krass!
Ja. Und das ist dann nicht so, dass am Anfang ein Stück einstudiert wurde und das wurde dann bis zum geht nicht mehr und bis zum Sommer durchgenudelt, sondern das ist, da wurde zwischendurch auch probiert. Das heißt, unter 2 Vorstellungen am Tag lief da gar nichts. Mhm. Dann gab es abends nochmal eine Probe, nach 5 oder 6 Tagen die Premiere. Und dann ist irgendwann hatte man dann 5, 6 Stücke, die parallel gespielt worden sind.
Ja.
Und die Kolleginnen und Kollegen, die im großen Weihnachtsstück drin waren, die sind an einigen Tagen auf 5 Vorstellungen am Tag gekommen.
Krass.
Das ist
immens. Schon heftig, ja.
Und das wirklich, ich sag mal, intensive an dem Ganzen war, wir waren dann eben nicht nur an einem Ort, sondern wir haben dann tatsächlich auch den Münchner Raum, die Münchner Peripherie mit Gastspielen, also zum Teil halt eben 4 Uhr morgens in den VW-Bulli einsteigen, 3 Stunden fahren, Kaffee trinken, während die Technik aufbaut, dann 3 Vorstellungen in, ich sag mal, Dingolfing, dann wieder warten, bis abgebaut ist, zurückfahren und im allerschlimmsten Fall dann noch eine Probe.
Ja.
Es war sehr arbeitsintensiv.
Ja. Und das wurde dann besser?
Ja. Man ist da ja doch seines eigenen Glückes Schmied.
Ja.
Also ich dachte ganz ehrlich, in dieser Zeit in München, ich würde jetzt so den Grund des Kaffeebechers sehen. Also bin schon ziemlich tief angekommen, weil bei so einer Schlagzahl da irgendwie noch mit einem Niveau zu spielen, ist nicht einfach.
Ja.
Ich drück's mal so aus und im Nachhinein, und ich bin mit einer Kollegin aus der Zeit tatsächlich immer noch sehr eng befreundet, das Ensemble, das wir damals gebildet haben, das war einfach nur ein riesengroßer Glücksfall. Weil es waren tolle Menschen, wir haben uns alle gegenseitig regelmäßig immer aufgefangen, weil das ging bei der Intensität des Spielens, bei dieser Schlagzahl an Vorstellungen ist also durch die Bank, also gefühlt ist, glaube ich, immer pro Woche einer von uns aus den Latschen gekippt,
ja.
Mental.
Ja.
Und das ist, so seltsam das klingen mag, das gehört wiederum auch zu meinen schönsten Theatererinnerungen und Erfahrungen, dass also wie dieses Ensemble halt eben für sich da war und sich gestützt hat und auch zum Teil entlastet hat, weil mehrfach Rollen, bis zu 5, 6, 7 Rollen innerhalb eines Stückes, wo dann auch einer sagt, komm, bleib sitzen, ich mach den Papagei. Ja, und dann weißt du, okay, ich kann jetzt 5 Minuten durchatmen. Ich muss jetzt nicht den kompletten Kostümwechsel machen und der Kollege zieht sich halt eben den Papageienkopf auf und guckt einmal zur Seitenbühne raus und macht da dieses Cola, Cola, und zieht den Kopf wieder zurück, anstelle, dass der Papagei einmal komplett auf die Bühne gegangen ist. Und dann hatten wir haben einen sehr, ich weiß nicht, ich kann den immer noch nicht einschätzen. Er hat sich selbst als Prinzipal bezeichnet, unser Theaterleiter in München. Der hat das dann natürlich mitbekommen, dass der Papagei nicht in Gänze aufgetreten ist.
Also, Zambelli, sieht nicht ganz aus, so ein schönes Kostüm. Das freuen sich die Kinder doch immer, wenn die das sehen.
So, ja, Redmann, ich konnte einfach nicht mehr.
Ja, ist schon gut. Aber nächstes Mal bitte wieder ganz auftreten. Ja.
Also, es hatte was. Irgendwie, aber irgendwie war ich auch froh, als das vorbei war.
Ja.
Und dann kam als nächstes Kindertheater auf Tournee und sollte ich bis zu dem Zeitpunkt geglaubt haben, dass es schlimmer nicht mehr werden könnte, wurde ich eines Besseren belehrt. Aber auch da ein zauberhaftes, wirklich tolles Ensemble. Mhm. Und auch ein, wenn man das dann irgendwann mal verstanden hat, also wenn man den Rhythmus verinnerlicht hat, in dem gespielt, gefahren, gereist wird und so weiter, dann war für mich der Reiz des Ganzen auch darin, vor oder nach diesen Vorstellungen an diesen Orten einfach auch nochmal spazieren zu gehen und zu gucken, was gibt es da, wie ist das, was ist die Atmosphäre dieses Ortes. Und das konnte ich dann weiter durchtragen mit dem nächsten großen, fetten Engagement, nämlich einem Tourneetheater für Erwachsene. Hatte aber manchmal echt Kindertheatercharakter gehabt. und das war dann die Kehrseite der Medaille mit einem teils wirklich tollen Ensemble und einem Hauptdarsteller und um diesen Hauptdarsteller darum so eine Phalanx von besten Freunden. Und der war einfach sehr unangenehm. Das ist, also der hat permanent seine Starallüren raushängen lassen und hat, wie wir dann später, es ging jetzt nicht über den gesamten Zeitraum von 3 Jahren, aber es waren insgesamt 3 Staffeln über 3 Jahre verteilt. Und so im 2. Jahr ist dann unser Hauptdarsteller ein bisschen aufgetaut und hat dann auch ein wenig erzählt, wie es so im letzten Jahr eigentlich bei ihm persönlich aussah. Der hatte eine schwere Krebserkrankung hinter sich gebracht. Der hatte auch selber das Gefühl, dass diese Kobaltbestrahlung, er hatte einen Zungengrundkrebs, dass die bei ihm auch einiges mental angerichtet hatten. Seine Frau hatte sich ganz, ganz frisch von ihm scheiden lassen und während der Tournee ging es dann um das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter. Also der war, was das betrifft, durch, hat aber leider seinen ganzen Unwill an uns und an dem technischen Personal und auch am Hotelpersonal ausgelassen. Das ist im Grunde genommen, sein Mantra war, ich will wissen, wer dafür verantwortlich ist, damit ich weiß, wen ich anbrüllen kann.
Okay, das hört sich unsympathisch
an. Ja, es war nicht schön.
Okay, und wie bist du zum Synchronschauspielen gekommen?
Ich habe in der Zeit, als ich in München war, über die ZBF einen Aufruf gehabt. Eine der ganz großen Synchronfirmen, die FFS, hat neue Stimmen gesucht. Und hat wirklich im, erstmal da sitzen, zuschauen, still sein, lernen, gucken über das Lernen. Einen Casting-Aufruf kann man das auch nicht nennen. Also, man ist eingeladen worden. Wer sich interessiert, soll dann und dann dort und dort sein. Dann wurde uns erzählt, wie das abläuft. Wir waren zu dem Zeitpunkt so knapp 50 Leute, alles junge Schauspielerinnen und Schauspieler, um die Anfang 20 herum. Und dann wurde uns erzählt, dass der Aufnahmetag um 8 Uhr beginnt. Man sich zwischen 7:45 und 8:05 vor der Studiotür einzufinden hat. Dann wird man dem entsprechenden Regie-Team zugeteilt, geht mit denen mit, sitzt dann im Aufnahmestudio und schaut, solange aufgenommen wird, still zu. Still heißt nicht schniefen, nicht räuspern, nicht husten. Still heißt aber auch nicht mit Gelenken knacken oder sonst etwas.
Kleidungsrascheln.
So, aber das ist das Handgelenk. Weil die Mikrofone, selbst wenn man da, und wir waren zum Teil 5-6 Meter wirklich in der letzten Ecke des Studios, selbst das aus dieser letzten Ecke des Studios war über das Mikrofon zu hören. Und dieses Kein-Geräusch-Machen war damals deshalb so wichtig, weil alles auf fetten Mehrspur-Magnetsignal aufgenommen worden ist. Das heißt, jeder Fehler, jeder Lapsus, jeder was auch immer, jedes Störgeräusch, jeder Synchroneinsatz, der verkackt war, führte dazu, dass die 3-4 Synchronsprecherinnen und Sprecher, die dort gemeinsam Dialoge vor dem Mikrofon über zum Teil halt eben 2-3 Minuten, also zum Teil wirklich über die Länge einer Kameraeinstellung eingesprochen hatten, bedeutete, dass die Aufnahme nochmal komplett neu gemacht werden musste. Und dann konnte man auch nicht irgendwie sagen, oh schade, die erste eine Minute, die war richtig toll. Das konnte man nicht verwenden. Das konnte damals alles nicht geschnitten werden, so wie heute mit der digitalen Technik. Und am Ende der ersten Woche waren wir keine 20 mehr und im Laufe der zweiten Woche bewegten wir uns nur noch im einstelligen Bereich. Da gab es eine Vierer- und eine Fünfergruppe. Und ich war total fasziniert von dem Ganzen. Ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich hatte nichts anderes zu tun in diesen 4 Wochen.
Ja.
Also kein Engagement, nix. Und habe das gemacht. Also habe da zugeguckt. Und als es dann hieß, so im Laufe, gegen Ende der zweiten Woche, wir sind heute sehr gut durchgekommen, wer von euch hat denn Lust, die und die Stelle mal selber zu machen, stand auch ich mal vor diesem Mikrofon und habe kläglichst versagt. Ich hatte nur da stand und dachte, das kann ich alles nicht. Also das ist, da kam dann noch dazu, dass wir kein richtiges Dialogbuch hatten, sondern der Regisseur, der hatte im Grunde genommen eine Rohfassung, die lag da in Papierform und hat vor der Aufnahme den einzelnen Schauspielern und Schauspielern gesagt, du sagst das und das, dann sagst du das und das und dann sagt er das und das. Darauf lachst du einmal. Du musst mal gucken, da ist dann noch so eine Sache. Schau mal, wie du da den Mund noch mit bedienst. Kann sein, dass du irgendwie so einen leichten Schnalzer machst. Oder nee, mach lieber mal einen Atmer und dann sagst du das und das mit einer leichten Pause. Und ich dachte, das ist unmöglich, das kriege ich nie hin. Und es gab dann halt eben bei uns, also in diesem Elevenbereich dann auch ein, der diese Anweisung der Regie begonnen hat, in das Buch reinzuschreiben und dann sofort wurde unterbrochen und hat gesagt, du schreibst das jetzt nicht auf, oder? Doch, doch, das ist, wenn du dir das nicht merken kannst, alles aufschreiben musst, dann stehen wir hier noch in einem Jahr. Das geht nicht. Du musst dir das merken können. Merkt euch das. Ihr müsst euch das merken können. Und es ist erstaunlich, zu welchen Leistungen das Hirn tatsächlich fähig ist und so etwas dann umsetzen kann und tatsächlich macht. Und ich würde mal sagen, es gibt ein paar Tonrelikte von mir aus der Zeit. Und das war es dann auch. Erstmal. Das war dann wirklich ein, oh Gott, ist das anstrengend, ist das schwierig. Das schaffe ich nie im Leben. Und dann kamen wieder ganz viele verschiedene Theaterengagements, die mich dann auch definitiv von München oder überhaupt aus dem Münchner Raum komplett weggeführt hatten. Dann war ich eine Zeit lang in der Nähe von Karlsruhe, dann bin ich wieder im Ruhrgebiet gelandet und habe gar nicht mehr an Synchron gedacht, sondern dachte irgendwie, ach, vielleicht mal Radio. Und dann hieß es immer, ah nee, Radio ist ganz schwierig, da musst du jemanden kennen, der jemanden kennt, sonst kommst du da unmöglich rein. Aber das ist eine andere Geschichte. Und der lange Rede, kurzer Sinn, beim Theaterspielen in der Schweiz, in Schaffhausen, habe ich irgendwann einen Synchronschauspieler kennengelernt, war 2002, um genau zu sein, den ich als solchen gar nicht wahrgenommen habe, weil der selber als Schauspieler unterwegs war mit seiner spielenden Frau. Irgendwann habe ich dann realisiert, jetzt weniger durch diesen Schauspieler selbst als durch die Menschen drumherum. Das ist der Bernd Rumpf. Das ist die deutsche Stimme von Liam Neeson. Ach, das ist so eine tolle Stimme. Und ich dachte, ja, Liam Neeson. Ach ja, natürlich, Schindlers Liste, 96 Hours. Aber die Leistung, die Bernd gerade auch in diesem Genre-Spagat, den er da vollzogen hatte, also das, was der da gemacht hat in seinen Synchronrollen, ich habe es hingenommen letztendlich. Ich dachte, ja, Synchronsprechen, ja, das ist 2009, haben wir dann tatsächlich selber in der Schweiz gespielt. Dann haben wir uns ein bisschen über das Synchronsprechen unterhalten. Und dann hat es nochmal 3 Jahre gedauert, bis ich Bernd gefragt habe, hör mal, wir sind hier gerade in so einer Lebensweiche, wir könnten uns vorstellen, dass wir nach Berlin ziehen. Susanne, meine Frau, die eigentlich auch gelernte Schauspielerin ist, hatte so dermaßen wirklich die Schnauze voll von dem Prekariat, in dem man eigentlich lebt als Schauspieler und gerade als Freischaffender, dass sie gesagt hat, das geht so nicht. Wir haben ein Kind, 2007 ist er geboren worden, Verantwortung, die deutlich über uns hinausgeht. Ich muss was anderes machen. Und nach einigen Richtungen, die sie ausprobiert hat, ist sie dann tatsächlich an einen Punkt angelangt, wo sie sagt, so, ich will gucken, ob ich eine Ausbildung zur OTA, der operationstechnischen Assistentin, mache.
Dazu kommen wir in einem der nächsten Interviews. Wir kommen jetzt zurück zu dir.
Das ist, wie gesagt, also das kann man ja auch in Berlin machen. Und was man in Berlin sehr viel machen kann und auch sehr gut machen kann, ist natürlich Synchronsprechen. Und so bin ich dann tatsächlich über dieses, hör mal Bernd, wir könnten uns vorstellen, nach Berlin zu ziehen. Und ich weiß nicht, wie das dort für mich als Schauspieler ist, weil ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, wie in den 90er Jahren von allen Schauspielerinnen und Schauspielern, die ich kannte, auf die Frage geantwortet wurde, was machst du denn gerade? Und eigentlich war diese Frage impliziert, wo spielst du, wo arbeitest du gerade? Und auf was machst du denn gerade kommt, ich ziehe jetzt nach Berlin. Und sonst nichts. Ich ziehe jetzt nach Berlin. Und das ist eine Generation von Schauspielern. Also meine Altersklasse ist dort so dermaßen vertreten, dass ich nicht wüsste, was ich machen muss, um dort überhaupt ein Vorsprechen an einem Theater zu kriegen. Vielleicht lasse ich mich mal auf das Wagnis ein, ich habe keine Ahnung. Aber Synchronsprechen, einfach weil das so ein Ballungsraum ist. Das ist, wo wirklich alle Firmen, egal ob die jetzt ihre Hauptsitz in München, Hamburg oder Köln haben, die haben auch Studios in Berlin. Also dort wird wirklich unendlich viel produziert. Und dann fragte ich halt eben Bernd, ob er mir da so ein bisschen Schützenhilfe leisten könnte für, ich möchte das mal ausprobieren, ob ich im Synchron was zu suchen habe und zu finden haben könnte und ob er mir sagen könnte, bei welchen Studios ich mich bewerben könnte und ob ich mich da auf ihn berufen dürfte, weil wenn es genügend Theaterschauspieler gibt, gibt es natürlich auch genügend Synchronschauspieler. Und warum sollte ein Berliner Studio jemanden mit einer war damals schon eine Mülheimer Adresse, also mit jemandem aus dem westlichen Ruhrgebiet. Warum sollte jemand von da über 4,5 Stunden Zugfahrt hunderte von Kilometern nach Wien gekarrt werden? Und Bernd hat da nicht nur Schützenhilfe geleistet, er hat wirklich Termine für mich gemacht. Er hat mich quasi also regelrecht angekündigt. Dann hat er mich bei den Aufnahmeleiterinnen und Leitern in den Raum gestellt, hat gesagt, so, das ist er. Hat dann zu mir gesagt, jetzt liegt es an dir und ist rausgegangen. Und dann habe ich mit vielen tollen Menschen kurze Gespräche geführt, habe auch ganz ehrlich gesagt, dass ich sage, so, ich habe mal dort und dort bei der FFS 5 Wochen lang und da mag es den einen oder anderen Kriegsfilm aus der Zeit geben, wo ein sterbender Soldat mit meiner Stimme einen Abhang runterrutscht oder so. Und dann sagt die, ja, warum nicht? Und tatsächlich, am Ende der ersten Woche hatte ich meinen ersten Ensembletermin, wo dann tatsächlich eine Aufnahmeleiterin sagte, also wenn du am Freitag noch da bist, ich guck mal. Und dann habe ich begriffen, dass mit unglaublich viel Geduld und auch Wohlwollen Anfänger im Synchron von älteren Kolleginnen und Kollegen, Synchronen, also wirklich, wir sind da in diesen Raum reingekommen und es ist, also ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann, aber wir waren fünf. Und wir guckten uns alle um und anhand so, wie man sich halt in einem vollkommen fremden Raum, ja, und in einem vollkommen fremden Kontext umguckt und auch wahrscheinlich eine gewisse Verunsicherung ausstrahlt, dann halt eben die gestandenen Kolleginnen und Kollegen mit einer gewissen Souveränität, ja, alle ganz lieb, ganz freundlich vorgestellt, Regie, ganz lieb, ganz freundlich, Cutter, Ton, also Technik und so weiter, sagten so, das ist, und wenn du da mal dran bist, dann guck mal, dass du dich so und so hinstellst, das Mikrofon muss da und da sein, das ist irgendwie, und dann klappt das natürlich beim ersten Mal nicht und alle, das ist ja kein Thema, es gibt kaum jemanden, bei dem das erste Mal klappt, dann werden so die ersten Anekdötchen ausgestrahlt, dann fallen die ersten Namen, also aus der Champions League des Synchron, und sagen, du, das ist, dass der angefangen hat, der hat für seinen ersten Take, hat er fast 20 Minuten gebraucht. Also komm, das ist kein Thema. Bis hin zu, ich stelle mich mal hinter dich und tippe dich leicht auf die Schulter, wenn du anfangen sollst zu sprechen. Also das ist, es cool, war unglaublich.
Schön. Und
also gerade auch nach einer Zeit, in der ich auf, jetzt muss ich kurz rechnen, also mehr als 25 Jahre Theaterarbeit letztendlich, ja, zurückblicken konnte. Auf der einen Seite nochmal als Anfänger dazustehen, dann das, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, diese Sache mit der situativen Intelligenz, also eine Situation sehen, diese zu begreifen und das, ja, dann umzusetzen, ja, und dann zu merken, ich darf das auch. Also im Gegenteil, je besser, desto besser. Mhm. Und dann auch zu merken, wenn das klappt, also das Erfolgserlebnis stellt sich relativ schnell ein. Das ist nicht so wie Theater 6-7 Wochen lang probieren, sondern das ist unter Umständen innerhalb von 30 Sekunden. Man sagt, boah, das ist gut so. Also dieses das macht ja auch was,
ja, und
das beflügelt.
So ein unmittelbares Feedback.
Ja, das, ja, ist tatsächlich sehr, sehr schön.
Ja, und das glaube ich.
Dann auch, also was ich einfach so toll fand, war dieser respektvolle Umgang miteinander, den es ja am Theater leider nicht immer gibt. Also deswegen auch das kurze Inhalten. Weil ich habe wirklich in diesen 25 Jahren echt viele, viele Psychopathen kennenlernen dürfen, müssen. Mhm. Und das gibt's im Synchron nicht. Ich, ja, habe tatsächlich, ich mache das jetzt seit über 13 Jahren, ich habe ein einziges Mal einen unangenehmen Regisseur gehabt. Aber sonst durch die Bank weg, gerade diejenigen, die auch zu dir als Synchronspielender, Sprechender, also in einer verantwortungsvollen Position sind.
Ja.
Es ist ein Arbeitstraum im Endeffekt. Ich glaube, ich hatte noch das Bedürfnis zu erzählen, darauf hinzuweisen, er ist ja leider schon vor einigen Jahren verstorben. Mhm. Was für ein irrsinnig toller Synchronsprecher Bernd Rumpf im Grunde genommen ist. Weil dadurch, dass wir auf das Werk, das er geschaffen hat, problemlos über DVDs und Streaming und meinetwegen auch Fernsehwiederholung zugreifen können und zurückgreifen können. Es ist, also Bernd ist für mich absolute Champions League und auch eine Messlatte.
Ja.
Wo ich sagen würde, der als Liam Neeson in diesen unsäglichen, ich habe den Titel vergessen, Kampf der Titanen oder so etwas. Liam Neeson hat Zeus gespielt und hat Texte gesprochen, die, das ist, diese Texte, es macht keinen, es sind fürchterliche Plattitüdensätze. Und Bernd ist halt in der Lage, solche Sätze so zu sprechen, dass man ihm zuhört. Und das, finde ich, ist die ganz große Kunst. Also die Glaubwürdigkeit des Ganzen zu tragen und mitzutragen und ja, nicht, ja, einfach nur einen Text runterzusprechen.
Wir müssen jetzt leider noch auf ein eher unerfreuliches Thema eingehen, nämlich dein Beruf hat sich in den letzten Jahren ein bisschen verändert, beziehungsweise es gibt da so neue Bewegungen, die für euch nicht so schön sind, die künstliche Intelligenz und ihre Möglichkeiten nämlich und die ja auch genutzt werden. Magst du darüber mal was erzählen?
Ja, es gibt einen, wie ich finde, wesentlichen Aspekt der künstlichen Intelligenz. Es ist nicht so, dass die plötzlich da ist, sondern künstliche Intelligenz wird schon seit einiger Zeit genutzt, um zum Beispiel etwas zu bearbeiten.
Ja.
Und ich sage mal ganz ehrlich, als Bearbeitungsprogramm, wo immer noch ein Mensch dahinter sitzt, ist die künstliche Intelligenz Gold wert.
Ja.
Das ist, das macht so viel, das erleichtert so viel. Gleichzeitig, wie gesagt, also solange immer noch die Institution ein emotionaler, lebendiger, atmender Mensch dahinter sitzt, alles super, alles gut. Aber das, worauf du natürlich hinaus willst, ist die Generierung von künstlichen, von synthetischen Stimmen, die massiv im letzten Jahr in einigen Bereichen gefühlt schon fast überhand genommen haben. Sehr viel an Werbung, die man im Streaming, also auch im Social Networks und so weiter, also diese ganz kleinen Werbefitzelchen, die da kommen. Der größte Teil ist mittlerweile nur noch von synthetischen Stimmen gemacht. Übrigens schrecklich, weil es atmet nicht mehr. Also es ist irgendwie, ich wundere mich auch, was Menschen dazu, wieder das Pferd von der anderen Seite. Wie schon einmal gesagt, also in der Kommunikation ist die Stimme mit dem, was sie mit sich bringt, also nicht nur mit den Worten, die sie erzählt, sondern mit dem Klang, mit den Klangfarben, mit der Dynamik, die eine Stimme alles machen kann, auch mit Tönen und Zwischentönen, Untertönen, Obertönen, weiß der Kuckuck was, ist ein so dermaßen natürlich kreatürliches Basisausdrucksmittel, dass ich mich wundere, wie man glaubt, so etwas durch eine synthetische Stimme ersetzen zu können.
Es ist mir
nicht nachvollziehbar, es wird aber dennoch gemacht, weil die synthetischen Stimmen günstiger sind.
Ja.
Weil es unter Umständen auch schneller ist. Weil dann ein Text einfach nur in ein Textfeld eingegeben wird und dann sucht man sich eine synthetische Stimme raus, die diesen Text spricht oder ist mit Hilfe von ein paar Reglern in der Lage, diese Stimme zu einer Stimme zu morphen, von der man sagt, so, das ist die Stimme, die genau das transportiert und so weiter. Aber es gibt kein zwischenmenschliches Interagieren, kein Miteinander mehr. Also der Prozess, der überhaupt zu einem solchen Ergebnis führt, ist für mich schon nicht mehr vergleichbar. Und wie gesagt, das Endergebnis, es atmet nicht.
Ja.
Nichtsdestoweniger trotz wird es gemacht, wie gesagt. Und Werbung ist ein Bereich, in dem es schon sehr, sehr massiv zu hören ist. In den Bereich der Dokumentationen ist die synthetische Stimme im letzten Jahr sehr vorgedrungen. Naja, gut, es gibt jetzt Dokus und Dokus. Drück es mal so aus, noch sind sie in den Dokus eher vertreten. Aber Fakt ist, eine synthetische Stimme bringt nicht das Material mit, dass ich sage, da höre ich zu. Oder es macht mich aufmerksam auf das, worum es da gerade geht. Also ich müsste mich zwingen, dem zuzuhören, beziehungsweise ich kann es schwer beschreiben. Also findet kein Leben statt. Wie gesagt, ich wiederhole mich, die Interaktion zwischen mir als einem Zuhörer und dem, ja, die Sache mit Sender und Empfänger. Also der Sender sendet nicht, weil da was fehlt, was Elementares. Aber nichtsdestoweniger trotz, es wird gemacht. Es gab Ende letzten Jahres den ersten komplett KI-synchronisierten Spielfilm. Ganz toller Film. Hat in Cannes gewonnen, ein chinesischer Film, ein richtiger, also ein Kunstfilm, ein Arthouse-Film.
Welcher war das?
Black Dog. Weggefährten. Black Dog. Okay. Und Black Dog ist komplett computersynchronisiert. Die Verleihfirmen, das sind alles die kleinen Filmkunsttheater, haben das überhaupt nicht nach außen kommuniziert, dass dieser Film der erste computersynchronisierte Film Deutschlands ist. Was ja man könnte das ja auch hinstellen und sagen, so, hier ist ein Meilenstein. Man kann das ja auch positiv hinstellen und sagen, hier ist was, was Besonderes. Hier ist es zum ersten Mal, aber selbst hier in Mülheim im Rio ist dieser Film ist dann nochmal in der Filmauslese gelaufen. Also wirklich das ganz kleine, feine noch einmal. Und selbst da ist es nicht kommuniziert worden. Und ganz ehrlich, die Synchronisation war nicht nur schlecht, die war scheiße. Es war richtig, richtig schlecht. Das Problem ist nur, dass die synthetischen Stimmen mittlerweile so weit sind, dass man hinhören muss, um zu erkennen, da sind bestimmte Sprachmuster. Der Punkt endet immer auf derselben Tonhöhe. Also wenn ein Punkt gesprochen wird, es hört sich immer gleich an. So und dann halt eben die Räume haben überhaupt nicht gestimmt. Zum Teil waren die Stimmen so dermaßen ähnlich, dass man nicht wusste, wer spricht denn jetzt gerade. Ja. Die Lautstärke, es war ganz schlecht, es war miserabel gepegelt und sowas. Also dieses rein Handwerkliche, wo man sagen würde, also wenn ihr schon Software-Stimmen nimmt, warum nicht das? Und Betonungen. Also Betonungen, wo man sagt, das macht nicht mal ein Anfänger auf der Schauspielschule. Das ist, weil die Situation nicht gedacht wurde. Weil vielleicht im chinesischen Original an dieser Stelle die Originalstimme vielleicht den Eindruck vermittelt, dass sie hier die Betonung hat. Aber das ist doch eine vollkommen andere Sprache. Ja. Mit einem vollkommen anderen Rhythmus, mit einer vollkommen anderen Dynamik. Und die Kunst, also das Handwerk, das bei uns im Synchronspielen, Schauspielen drinsteckt, halt eben das zu nehmen und es auf die deutsche Sprache zu übertragen und das am Ende so klingen zu lassen, dass es so aussieht, als würde jetzt der Chinese Deutsch reden.
Ja.
Das hat da überhaupt nicht stattgefunden.
Also was ja für euch ja vielleicht auch gut ist, dass die KI Endeffekt noch nicht so weit ist.
Also man könnte sagen, meine Fresse, also wenn das künstliche Synchronisation ist, dann müssen wir uns keine Gedanken machen. Ja. Bei Magenta lief eine KI-synchronisierte polnische Serie, die nach einer Woche rausgenommen haben, weil die Zuschauerinnen und Zuschauer sagten, das geht gar nicht, das ist schlecht. Und das ist auch da, dass es atmet nicht, es ist nicht lebendig. Jetzt kommen demnächst wieder aus derselben Schmiede, die Black Dog gemacht haben, zwei weitere, im Grunde genommen Arthouse-Geschichten. Das eine ist über eine Doku über die Glückszähler in Nepal. Die bestimmen ja das Glück-Inlandsprodukt oder Brutto-Glück des der nepalesischen Einwohner. Das haben sie jetzt, wie gesagt, als Doku gemacht. Gibt es in zwei Versionen. Einmal als Original mit Untertiteln. Ich setze mich jetzt voll in den Nesseln. Das ist das, was ich empfehlen würde. Und dann gibt es das noch halt mit Untertiteln und mit einem deutschen Voice-Over, was wieder rein computersynchronisiert ist. Und das macht sehr unglücklich. Das ist also in allen Fällen, es gibt Teaser im Netz, kann man sich angucken. Die entsprechenden Titel einfach eingeben und es ist übel, übel, übel. Ja. Und demnächst setzen sie noch eins drauf und da fürchte ich, das wird dann so eine Mischform werden, die uns über kurz oder lang tatsächlich im Synchronschauspiel richtig Probleme wird bereiten. Da sind die beiden Hauptfiguren sind real richtig synchronisiert worden und das Ganze drumherum ist KI. Das heißt also, man hat dann die wohltönende, bekannte, tolle Stimme von Engelbert von Nordhausen, kennen wir alle als Samuel L. Jackson, auf der einen Seite und drumherum dann ganz viel KI. Und
aber da muss doch eigentlich der Vergleich so krass sein, dass man das merkt, oder?
Ja. Das ist auch damit schneiden die sich eigentlich eher ins eigene Fleisch, aber das Gehirn und auch die Ohren sind ja sehr duldsam. Also ich kann mir auch vorstellen, dass so nach anderthalb Stunden man wieder hinausgeht und sagt, ach, so schlimm war das eigentlich nicht. Und das Erschreckende an der ganzen Sache ist, Es gibt ganz viele erschreckende Aspekte an dieser ganzen Sache. Dass KI unendlich schnell lernt.
Ja, ja.
Da steht ja wesentlich mehr Kapazität und tatsächlich auch Wissenszugang zur Verfügung als uns. Und es ist die Frage, also wann irgendjemand auf die Idee kommt und sagt, ah, lass mir mal gucken, was für einen Logarithmus ich schreiben muss, damit der Eindruck entsteht, die atmet, die KI. Hm. Das ist, also wie viele unterschiedliche Satzenden muss ich programmieren,
ja, ja,
um den Eindruck zu erwecken, da steckt eine Dynamik dahinter. Ja. So dass der Punkt halt eben nicht mehr exakt, ja, immer gleich klingt, der am Ende eines Satzes gesprochen wird. Ich hoffe, es hört jetzt gerade von denen keiner zu und ist jetzt dadurch inspiriert.
Ich denke, auf die Idee sind die schon selber gekommen.
Ich fürchte ja. Und ich fürchte auch, es ist tatsächlich nur eine Frage der Zeit, bis das kommt. Also im Moment wird uns die KI-Synchronisation als der Schlüssel der Authentizität präsentiert. Sprich also in Kombination mit einem Computerprogramm, das entsprechend die Münder der Darstellerinnen und Darsteller des zu synchronisierenden Filmes ändern soll. Sprich also, der Mund wird der Sprache angepasst, soll einfach durch das entsprechende Stimmmaterial auf der einen Seite und durch einen riesengroßen Haufen an Trainingsdaten der zu nutzenden Sprache auf der anderen Seite, soll dann künftig ein Brad Pitt in seinen Filmen fehlerfreies Deutsch sprechen. Die Frage ist nur, was hat das mit dem Original noch zu tun? Und ich sag's auch direkt, nicht mehr viel, eigentlich nichts. Also unabhängig davon, dass es natürlich diese ganzen Blockbuster-Filme, die ganzen Marvel, die ganzen Comic-Verfilmungen, sobald die also in das Fantastische hinausgehen, ja, ganz viel Computer, ganz viel, ja, KI, ohne die diese Filme gar nicht existieren würden, ohne diese Effekte. Aber da, wo es eigentlich noch darum geht, dass man sagt, Kino oder Filme, wie auch Fernsehen, ist ein Medium, um Geschichten zu erzählen. Also da, wo vielleicht die Geschichte doch noch im Vordergrund steht und eben nicht nur die Effekte bis hin zur Effekthascherei. Was hat das dann damit noch mit dem Original an sich zu tun, wenn ich weiß, der Mund, den ich da sehe, das ist nicht echt, das ist nicht das, was der Schauspieler gespielt hat, die Schauspielerin. Und die Stimme ist nicht wirklich die Stimme. Es ist mit allem, was der KI da zur Verfügung steht, es ist aber immer noch künstlich.
Ja.
Es steckt kein Bewusstsein dahinter.
Und was bedeutet das jetzt für deinen Beruf? Also würdest du noch jemandem empfehlen, Synchronsprecher oder Synchronschauspieler zu werden? Oder lohnt sich das gar nicht mehr?
Also ich habe die Hoffnung, dass es sich eigentlich ganz, ganz stark zeigt, wie wichtig und wie wertvoll die Synchronlandschaft gerade auch hier in Deutschland ist. Wir haben hier eine große Tradition, was das Synchronisieren von Filmen betrifft. Es ist, wer Lust hat, sich das mal anzuschauen, es gibt ja auch wirklich ganz, ganz alte synchronisierte Filme. Also noch aus den 30er Jahren zum Beispiel. Die sind hervorragend gemacht. Das ist wirklich richtig, richtig gut synchronisiert. Und das, was dann später entstanden ist, über die 50er, 60er, 70er bis hinein 80er, 90er Jahre, das ist eine gewachsene Geschichte. Und das, was wir heute haben, ist das Nutzen dieses gesamten Wissens und ein ganz großes Verständnis auch für das, was man da tut.
Ja.
Und im Prinzip würde ich sagen, ja, Leute, gebt nicht auf.
Ja.
Also ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht auch ein Besinnen gibt, eben auf dieses Handwerk. Es ist letztendlich ein Handwerk, also auf diese Handwerkskunst. Und dass man sagt, nee, es gibt Filme, es gibt Serien, da wollen wir ganz bewusst weiterhin so arbeiten, wie wir bislang gearbeitet haben und KI als ein Tool benutzen, aber nicht als das, was letztendlich uns die Arbeit komplett abnimmt und den Synchron abnimmt. Raten kann ich den ganzen, die in diesem Bereich hineingehen möchten oder jetzt am Anfang stehen und das gerne tun würden, guckt euch die Bedingungen an. unter denen ihr gerade vielleicht angefragt werdet. Weil wirklich seit dem letzten Jahr ist die gesamte Synchronlandschaft zu Recht im Aufruhr, was KI betrifft. Denn es geht darum, dass man zum einen das Recht, also den Schutz der eigenen Stimme, sich noch einmal vergegenwärtigen sollte. Sprich also, wenn ich etwas synchronisiere, dann ist meine Stimme einzig und allein für diese Produktion, für dieses Endprodukt. Dafür habe ich die hergegeben, aber die habe ich nicht dafür hergegeben, dass man meine Stimme jetzt nimmt und aus der gesamten Serie heraus irgendetwas generiert. Also meine Stimme synthetisiert oder aber das wäre das 1:1 Klonen. Obacht, es gibt viele Verträge mittlerweile, die sagen, ja, das ist komplett ausgeschlossen. Wenn das aber so dermaßen explizit ausgeschlossen ist, ist das nicht gleichbedeutend mit, dass man nicht dennoch die Stimme nehmen könnte und sie über Morphing zu einer anderen Stimme macht. Das geht. Die KI oder die Mittel der KI würden aus meiner Stimme eine ganz tolle weibliche Stimme machen. Das ist, und dann hört man vielleicht nur noch an der Sprachmelodie und am Rhythmus, dass da meine Stimme dahinter stecken könnte, aber meine Stimme ist das auf dem ersten Hörblick überhaupt nicht mehr. Mhm. Und das andere ist, und auch das wird gerne bei einigen Verträgen und Angeboten komplett unter den Tisch fallen gelassen, und auch da, liebe Anfängerinnen und Anfänger, guckt da drauf oder fragt gerne Menschen, die sich damit auskennen, weil so groß ist die Synchronwelt nicht, als dass man da nicht irgendwie Zugriff hätte. Guckt drauf, was passiert mit euren, ich sag mal, Daten an sich. Weil die komplette Aufnahme, kann man auch sagen, so auch Morphing ist ausgeschlossen, aber wenn das Data Mining nicht ausgeschlossen ist, dann kann alles, was aufgenommen worden ist, dazu benutzt werden, um einer KI Stimme, einer vollkommen anderen KI Stimme, das Sprechen als solches beizubringen, das Sprechen dieser Sprache beizubringen. Mhm. Das sind momentan riesige Gefahren, weil wir uns in einem rechte Feld, in einem rechte Bereich bewegen, der noch gar nicht klar definiert ist, der auch nicht klar geschützt ist. Und gerade im Computerspielbereich ist da einiges los. Also es gibt Firmen, die auch ganz klar eine Ansage gemacht haben, dass die künftig komplett auf Sprecher verzichten wollen. Das soll alles nur noch KI generiert sein, damit die Gamer die Möglichkeit haben, zum Beispiel ihre eigenen Dialoge zu kreieren. Mhm. Gegen viel Geld natürlich, was man da, weiß ich nicht, vermutlich in einem Monatsabo oder Battle Pass oder was auch immer es da geben mag. Ja, also die zahlen dafür, gleichzeitig werden unsere Leistungen genommen, aber in keinster Weise vergütet, beziehungsweise uns wird auch die Möglichkeit genommen, in irgendeiner Form auch zumindest ein Veto einzulegen, zu sagen, das will ich nicht.
Ja.
Das ist, ich will nicht, dass meine Stimme als ein KI-Tool irgendwann zur Verfügung steht und für politische Parteien Werbung spricht im Radio.
Ja, ja.
Das ist alles, da muss noch ganz viel gemacht und getan werden. Und ich denke, eine erste Hilfe wäre es, wenn es eine Kennzeichnungspflicht gibt. Mhm. Also sprich, wenn diejenigen, die sich sagen, wir können den Endverbrauchern, können wir eine KI-Synchro unterjubeln, wenn die wüssten, dass das so nicht mehr geht, sondern man muss es offen und klar kommunizieren. Und wir stehen da gerade in einem ganz großen Umbruch.
Ja.
Und wie gesagt, also den, habe ich jetzt jemanden geraten, mach das ruhig, probier es, aber sieh zu, dass du eine anständige Ausbildung hast.
Ja.
Also anders kann ich das nicht ausdrücken. Es ist ein Handwerk.
Ja.
Punkt. Genauso wie Schauspiel ein Handwerk ist und nur weil man einmal in irgendeiner Gerichtsshow aufgetreten ist, ist man noch keine Schauspielerin oder kein Schauspieler.
Definitiv.
Das ist ein Handwerk. Ich verneige mich da ganz groß vor Thorsten Sträter, den wir als Comedian und Kabarettisten kennen und im besten Sinne Kleinkünstler, der mal in einem Interview gesagt hat, dass der auch immer wieder angefragt wird, ob er nicht in Fernsehfilmen auftreten will und so weiter. Und dann ganz klare Absagen erteilt und sagt, ich bin kein Schauspieler. Das ist ein Handwerk und wieso kommt jemand auf die Idee, dass ich dieses Handwerk beherrsche? Ich tue es nicht. Ja. Also mache ich es nicht. Und ich habe genug Achtung vor denjenigen, die das können, als dass ich mir anmaßen würde, zu sagen, ja, ich mache das.
Ja.
Und es gibt auch im Synchron immer wieder Menschen, die aufgrund irgendeines Internetstatus berufen werden, etwas zu synchronisieren. Und manchmal gibt es überraschenderweise echt tolle Ergebnisse. Und manchmal ist es einfach so, dass man sagt, das hätte jetzt nicht sein müssen.
Ja, also ich merke das schon manchmal, wenn ich irgendwie bei Podcast-Interviews, wenn irgendwas im Hintergrund ein Geräusch war und ich versuche, einen Satz nochmal neu einzusprechen. Das gelingt mir nie so, wie ich es vorher gemacht habe, mit der gleichen Stimmung, mit der gleichen Intonation. Also Hut ab vor deinem Handwerk.
Dankeschön. Ja, also wenn wir das dann noch weiter ein bisschen runden wollen, es gibt ja Institutionen, die auch eine Ausbildung zum Synchronschauspieler, zur Synchronschauspielerin anbieten, meistens gegen viel Geld, da wirklich ganz genau drauf gucken, was bieten die eigentlich an.
Okay.
Wenn es am Ende heißt, du kriegst ein Diplom, es gibt kein Diplom für Synchronsprechende. Es gibt es nicht. Das ist, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das einmal geben wird. Also gucken, was bieten die an, und wenn die Handwerk mit anbieten, also das zu meiner Zeit hieß das Sprecherziehung, ich glaube heute ist das dann irgendwie Voice Coach oder Voice Coaching. Mhm. Also wenn das da nicht dabei ist, würde ich eher raten, Finger weg.
Mhm.
Oder auch gucken, wenn die Beispiele ihrer ganz tollen Abschlussarbeiten und so weiter ins Netz stellen, ob dann alle Wörter auch tatsächlich wirklich korrekt ausgesprochen worden sind.
Ja.
Kleines Beispiel, die berühmte IG-Endung, die ja im süddeutschen Raum gerne hart ausgesprochen wird, also wenig, König, aber nach der Vorgabe, es ist wenig und König. Punkt. Aber königlich natürlich. Das ist eine andere Geschichte. Also es gibt ganz klare Regeln, die müssen, die sollten eingehalten werden. Und wenn irgendeine Firma oder irgendein Mensch in seinem Werbevideo wenig sagt oder seine Absolvenzen, Absolventen wenig, also wenig und König sagen, also, ne? Also wer es einfach falsch ausspricht, hat es nicht gelernt. Und ich finde, wenn man nicht mal das kann, wie soll man dann jemanden Synchronsprechen beibringen?
Ja.
Also,
okay.
Nee.
Wer sich für das Thema KI und in Bezug auf Berufe interessiert, der kann sich auch die Folge 147 noch anhören. Die ist zwar schon anderthalb Jahre alt, aber noch relativ aktuell. Und da sprechen wir auch über einige Beispiele und wo es sich entwickeln könnte. Das haben zwei Experten, habe ich mit zwei Experten aufgenommen. Genau. Und ja, wir haben jetzt ziemlich lang gesprochen und ich glaube, ich werde die Folge auch recht lang lassen, weil es auch sehr spannend ist, was du erzählt hast.
Okay, danke.
Ich danke dir vielmals für das Interview.
Du, ich danke für das Hiersein, ich danke für das Erzählen können dürfen. Und ja, ich danke euch für das Zuhören.
Ja, auf jeden Fall.